Ich bete nochmal. Ja, Jesus, du bist das Brot für die Welt, für uns, von dem wir leben, von dem unsere Seele lebt, jeden Tag. Und ja, danke, dass du da bist. So bitten wir dich, gib uns von diesem Brot heute. Füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde, und gib unserer Seele, was sie braucht. Amen. Ja, heute zum Sonntag Letare das Thema Hoffnung. Und das freut mich, dass ich darüber sprechen darf, was gibt uns Hoffnung. Und dazu passen so gut die beiden vorgeschlagenen Texte für diesen Sonntag. Das ist einmal das Wort vom Weizenkorn, das in die Erde fällt, und dann das Wort, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also Hoffnung. Vom Weizenkorn und Brot des Lebens. Und ihr Lieben, ich denke, wenn es Zeiten gegeben hat, wo wir Hoffnung gebraucht haben, dann jetzt, oder? Wir brauchen Hoffnung, wir leben von Hoffnung, jeden Tag. Es gibt so viele schlechte Nachrichten in der Welt, so viele Krisen, so vieles, was Angst macht. Da sollten wir immer wieder fragen, was macht mir eigentlich Mut? Was macht mich stark? Wo finde ich Hoffnung? Das sollte eigentlich jeder Mensch fragen. Und ich glaube, das sucht auch eigentlich jeder Mensch. Und das Unwahrscheinliche ist, wir wissen wo. Wir wissen, wer die Hoffnung ist. Und wir haben von diesem Brot schon gegessen, oder? Wir haben es schon erlebt. Wir wollen uns diese zwei Worte einmal anschauen, die Jesus selber gesagt hat. Und es sind drei Punkte, die ich uns heute mit auf den Weg gebe. Erstens vom Brot des Lebens, zweitens vom Weizenkorn in der Erde und drittens, lebe hoffnungsvoll. Zuerst vom Brot des Lebens, Johannes 6, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. In diesen Worten steckt Hoffnung. Warum bezeichnet Jesus sich selber als Brot des Lebens? Das ist doch ein seltsamer Vergleich, oder? Ein Mensch vergleicht sich mit einem Brot. Kann man erstmal schmunzeln. Ja, aber warum? Brot ist ein Sinnbild für das allergrundlegendste Lebensmittel, von dem wir leben. Wenn es einem ganz schlecht geht im Gefängnis, was bekommt er dann zu essen? Wasser und Brot, ne? Wasser und Brot, das ist so redensartig geworden. Aber das ist eben auch das Minimum, wovon ein Mensch eine ganze Weile tatsächlich überleben kann. Wasser und Brot. Wir brauchen gar nicht so viel, wie wir immer meinen. Aber das brauchen wir. Das ist das Wesentliche. Und wenn also einer im Gefängnis sitzt, so ohne jeden Luxus und Schnickschnack, dann kriegt er Wasser und Brot. Brot ist der Inbegriff für Nahrung schlechthin. Im Vaterunser beten wir das ja auch. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und damit meinen wir alles andere mit. Herr, versorge uns mit dem, was wir zum Leben brauchen. Das ist Brot. Und wenn Jesus jetzt sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann meint er, wer Anteil an mir hat, der hat das Wesentliche im Leben, auch wenn er sonst nicht viel hat. Aber mich brauchst du. Wer Anteil an mir hat, der wird nämlich nicht sterben. Du hast das ewige Leben heute schon, wenn du mit mir gehst, sagt Jesus. Denn ich gab mein Leben für dich am Kreuz. Mein Körper ist das Brot, das gebrochen wurde am Kreuz, aus einem dreifachen Grund, um die Sünde zu vergeben, um die Gebrechen zu heilen und um das ewige Leben für uns zu ermöglichen. Und damit nicht genug, denn Jesus sagt in diesem Wort hier auch noch, ich bin das lebendige Wort. Nicht nur das gebrochene, gestorbene, sondern ich bin auch der Auferstandene. Ich lebe und du sollst auch leben, sagt Jesus. Ich bin hier, ich bin der Anfang und das Ende. Kommt her zu mir alle, die ihr hungert und dürstet nach Leben und Hoffnung. Bei mir werdet ihr satt, sagt Jesus. Und da müssen wir uns nicht nur berufen auf das Wissen unserer Erlösung von vor 2000 Jahren, sondern wir dürfen immer wieder laufen zu dem, der heute da ist, wenn du ihn anrufst. Das lebendige Brot. Und zu wem sollten wir auch sonst gehen, ihr Lieben? Manchmal merken wir, wie schnell das gehen kann, wie zerbrechlich das Leben ist. Und was gibt dann, wenn wir am Ende sind? Trost, Halt, Kraft, Freude, Liebe, Frieden, Hoffnung. Nur noch Jesus. Wenn's hart auf hart kommt, Jesus. Und das heißt über die Hoffnung, der Grund unserer Hoffnung liegt nicht in uns selbst. Das denken ja auch viele Menschen. Solange ich versuche, stark zu sein, positiv zu denken, solange habe ich Hoffnung. Aber Hoffnung ist nichts, was aus uns selbst herauskommt. Sie ist kein Gefühl. In uns kann alles zerbrechen. Auch die Hoffnung. Auch unser Glaube an Jesus. Aber Jesus selbst, die Hoffnung, zerbricht nicht. Und wenn wir zu ihm kommen, dann hat er wieder neues Brot für uns. Er selbst ist das Brot, das wir neu nehmen dürfen. Er ist die Hoffnung, die nie wieder erschüttert werden kann. Und unsere Hoffnung beruht auf seiner Liebe zu uns, nicht auf unserer Liebe zu ihm. Auf seiner Treue, auf seiner Erlösung. Und deswegen ist diese gute Nachricht, sogar wenn wir aufgeben, wenn wir für eine Zeit keine Hoffnung mehr haben, wenn du nicht mehr stark sein kannst oder zuversichtlich oder gläubig, dann hat Jesus dennoch versprochen, dass er dich durchbringt, dann ist er dennoch am Kreuz für dich gestorben und auferstanden und hat dich dennoch wiedergeboren als sein Kind zu neuem Leben, wenn du das angenommen hast. Nicht, weil wir was dazu beisteuern, sondern weil er es versprochen hat. Er sagt, wenn du mir einmal dein Leben gegeben hast, dann habe ich dich erlöst. Dann bist du mein Kind, dann hast du meinen Geist, dann bist du ein neuer Mensch geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das gilt und das bleibt. Auch wenn du zweifelst, auch wenn du nicht mehr kannst, das ist gewiss. In den guten Tagen wie in den schlechten Tagen deines Lebens, wenn du stark oder schwach bist, treu oder untreu, solange du nicht bewusst dich von Jesus lossagst, kannst du dein Heil nicht mehr verlieren. Kein Scheitern, keine Schwäche kann es dir nehmen und auch keine Macht auf Erden und sogar im Himmel kann dir Jesus nehmen. So schreibt Paulus in Römer 8, ich bin so sicher, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wer garantiert dir Hoffnung? Jesus. Jesus allein ist das Brot. Anderes Beispiel. Wo finden wir das in der Bibel? Wenn wir die Geschichte von Abraham und Sarah hören, warum bekamen sie den verheißenen Sohn, den Erben, als sie schon Oma und Opa waren vom Alter her und nicht mehr in der Lage, ein Kind zu bekommen? da sehen wir, es lag zu 0, nichts an ihnen, sondern zu 100% an Gottes Versprechen. Er hatte es gesagt, angekündigt, und was er sagt, das hält er. Und Sarah hat gelacht, und sie haben beide nicht geglaubt, und sie haben versucht, es selbst zu regeln mit einer alternativen Frau, und Gott hat trotzdem gehalten, was er versprochen hat. Nicht, weil sie treu waren, sondern weil er es versprochen hat. Und am Ende der Zeit werden wir einmal sehen, dass Gott alles, was er versprochen hat, auch getan hat. Und nicht das Kleinste, was er nicht getan hat. Wenn er es versprochen hat, dann hält er es auch. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Was Gott verspricht, das hält er auch. Und so ist Jesus allein das Brot des Lebens, und das bleibt er auch, und das bleibt er auch für dich dein Leben lang. Die Frage an uns ist nur, essen wir von diesem Brot oder hören wir irgendwann auf, davon zu essen, zu ihm zu kommen, zu ihm zu beten, ihm unser Leben hinzuhalten, und gehen wir eigene Wege? Was passiert dann mit unserer Seele? Dann fängt sie an zu hungern und zu verkümmern. Und da magst du in Saus und Braus leben, es mag dir körperlich gut gehen, du kannst alle irdische Freude haben, aber die Seele fängt ab diesem Moment an zu hungern. Und dann ist die Frage, kommt Gott dann trotzdem noch mit uns an sein Ziel oder nicht? Und ich denke, an sein himmlisches Ziel kommt er mit dir, er rettet dich, aber hier auf der Erde wird dein Leben, wenn du ohne Jesus deine Wege gehst, mühsam. Du bereitest dir selber manchen Umweg und Schmerzen, und vieles wird nicht wahr und nicht sichtbar in deinem Leben, was Gott dir eigentlich geben möchte, wenn du es nicht willst, wenn du ihn ablehnst. Und vor dem möchte uns Jesus doch bewahren. Und wie geht das? Da sind wir beim zweiten Punkt. Ihr Lieben, vom Weizenkorn, so ein starkes Bild. Johannes 12, Jesus sagt, die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Und wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Da steckt unwahrscheinlich viel drin. Da steckt auch die Antwort auf die Frage drin, was ist der Sinn meines Lebens? Jesus sagt, du musst dein Leben loslassen. Das ist der Sinn deines Lebens. Du musst es loslassen. Warum? Du musst es aus deinen Händen in Gottes Hände legen. Wir sollen Jesus nachfolgen, ihm dienen, sagt er. Das heißt, wir sollen ihm unser Leben schenken. Wir sollen fragen, was willst du? Wir sollen dahin gehen, wo er uns haben will. Das tun, was er uns aufgibt. Wir sollen nicht mehr für uns selbst, nur für unser eigenes Ego leben, sondern für Gott und sein Reich. Und das heißt, wir sollen für die Liebe leben. Für Gott und unsere Mitmenschen sollen wir unser Leben einsetzen. Weil Jesus sagt, nur so wirst du echtes, sinnvolles, erfülltes Leben finden. Nur wer sein Leben loslässt, wird es letztlich behalten. Warum? Wer nur für sich selbst lebt, der bleibt letztlich allein und stirbt irgendwann einsam und hoffnungslos und fruchtlos. Wie ein Weizenkorn, das nie eingepflanzt wurde. Es bringt keine Frucht. Es vermehrt sich nicht, weil du am Ende doch alles wieder verlierst und hergeben musst, was du an irdischen Schätzen gesammelt hast. Da bleibt nichts übrig. Am Ende stirbst du und dann bleibt von dir nur, was du anderen Menschen hinterlässt. Wenn du aber geliebt hast und für Gott und die Menschen um dich her gelebt hast, dann hinterlässt du etwas Bleibendes. Dann wird die Liebe, die du gegeben hast, weitergetragen. Und du hast einen Schatz im Himmel gesammelt, heißt es. Und dann guckst du am Ende deines Lebens nicht bedauernd und traurig zurück auf das, was du jetzt zurücklassen musst, sondern du siehst nach vorn voller Hoffnung, weil du weißt, es war nichts vergebens und es geht weiter. Die Menschen, die ich zu Jesus geführt habe, sie haben Hoffnung für ihr Leben gefunden und ich selbst bin nun am Ziel. Jetzt gehe ich zu Jesus, jetzt wird alles gut. Und das Unterpfand dafür, dass das die Wahrheit ist, das ist seine Liebe, die doch heute schon in uns lebt. Das Vertrauen, das über die Jahre in uns wächst, wenn wir mit ihm leben, das ist der Schatz in unseren Herzen. Und dann werden wir am Ende zurücksehen und sagen können, Jesus, du hast recht behalten. Ich hatte ein reiches Leben. Nicht, weil ich materiell reich war, sondern weil deine Liebe in meinem Herzen war und ich sie weitergeben konnte. Und ich habe Liebe empfangen. Ich wurde zurückgeliebt von dir und den Menschen. Wer Liebe sät, erntet Dankbarkeit und Liebe. Wer nur für sich lebt, erntet Einsamkeit. Und das Bild vom Weizenkorn drückt zweierlei aus. Zuerst beschreibt Jesus damit sich selbst. Er sagt, ich gebe mein Leben für euch hin. Ich habe mich für euch aufgeopfert am Kreuz. Ich starb für dich. Ich habe alles für dich gegeben, weil ich dich liebe. Und als zweites gibt Jesus diese Wahrheit uns aber auch mit für unser eigenes Leben. Und er sagt damit eigentlich nur eins. Liebe auch du. Liebe auch du. Gib auch du dich hin für die Menschen, die ich dir anbefehle, investiere dich. Und wahrscheinlich wirst du nicht gekreuzigt werden. Keine Angst. Im Gegenteil, du wirst Liebe dazu gewinnen. Der sicherste Weg, ein glückliches Leben zu finden, ist der, widme dein Leben der Liebe, investiere dich in Menschen, diene Gott, verschenke deine Zeit, dann wird es dir gut gehen und Freude wird in dein Herz finden. Der sicherste Weg, um unglücklich zu werden, ist der, kümmere dich nur um dich selbst und verlass dich nur auf dich selbst, dann bist du bald verkümmert und von allen verlassen. Außer von Jesus, der wartet immer noch. Wer an seinem Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Hans-Peter Reuer hat es einmal so gesagt: Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Hä? Nochmal, ja? Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Was heißt das? Der alte Mensch in uns, der von seinen Begierden und dem Ego geknechtet wird, der muss sterben. Der neue Mensch, der frei ist, sich selbst zu verleugnen, um Jesus zu folgen und zu lieben, der muss in uns erst einmal geboren werden. Wir müssen noch einmal geboren werden, bevor wir sterben, damit wir wirklich leben. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Das ist die Botschaft des Weizenkorns. Und dann das Dritte. Lebe hoffnungsvoll. Wie finden wir denn nun ganz praktisch zu einem wirklich guten und hoffnungsvollen Leben? Die Antwort, ihr Lieben, ist nicht kompliziert, sie ist sehr einfach. Wer ist das Brot des Lebens? Was musst du tun, um satt zu werden? Na? Essen. Wenn du Hunger hast, was machen wir? Gehen zum Kühlschrank, essen. Wenn wir Hoffnung brauchen, was machen wir? Wir gehen zu Jesus, wo unsere Seele Nahrung findet. Und wie geht das? Ist das schwer? Rede mit ihm. Suche ihn. Gib ihm dein Herz jeden Tag neu. Widme ihm dein Leben. Frag ihn, was er dir sagen will. Frag ihn, wo er dich verändern will. Frag ihn, wo er dich heilen will. Und frag ihn, wozu er dich gebrauchen will. Und dann hör hin. Wenn wir uns bewusst machen, schauen wir um uns herum auf die Menschen, die Gott nicht kennen, wie sie leben müssen. So viele schlechte Nachrichten und dann keine Hoffnung haben. Wie gut geht's uns denn eigentlich als Kindern Gottes, oder? Wie gut geht's uns denn? Was würdest du machen, wenn du keinen Jesus hättest? Jemand hat gesagt, neulich habe ich das gehört, fand ich sehr schön, als Kirche Jesu sitzen wir auf einem riesigen Berg von Hoffnung. Allein sie muss uns selbst immer wieder erfüllen, damit wir etwas zu geben haben. Das ist kein Selbstläufer. Wenn ich mich umschaue, ihr Lieben, Land auf, Land ab, dann breitet sich in unserer Gesellschaft und auch unter vielen Christen Hoffnungslosigkeit aus. Es gibt so viele Gründe zu klagen und zu resignieren. Und man hört es überall. Ich bin so müde. Wir sind so müde und ausgelaugt. Wir sind am Limit. Wir sind am Ende. Es geht einfach nicht mehr. Es geht über meine Kraft. Wir werden immer weniger. Lohnt es sich überhaupt noch weiterzumachen? Die Zeiten werden immer schlechter und gottloser. Ihr Lieben, hörst du diese Stimmen auch? Kennst du das? Und was ist das? Ist das der Heilige Geist? Nein. Das ist der Zeitgeist. Das ist die geistige Großwetterlage, die sich gerade ausgebreitet hat, wie Mehltau über die Gesellschaft, wie Sauerteig in der Gemeinde. Und wenn wir das immer wieder hören und hören, wie ein Mantra, dann glauben wir das am Ende auch. Dann übernehmen wir das auch. Ja, ich bin auch am Ende. Ich kann auch nicht mehr. Ich bin auch müde. Und was passiert dann mit uns, ihr Lieben? Das steckt uns an. Da legt sich dieser Schleier auf uns. Und am Ende kannst du wirklich nicht mehr. Das vermag der Zeitgeist. Und da ist auch ein anderer, ein Ungeist am Wirken, da bin ich mir sicher. Und da ist auch viel Gruppendynamik am Werk. Und vielleicht bist du geneigt, darin einzustimmen und seufzend zu sagen, ja, so ist es. Aber wenn wir uns jetzt mal fragen, ist das die Stimme Gottes für uns? Hört die sich so an? Kann ich nur sagen, nein. Halleluja, nein. Was passiert mit uns, wenn wir in diese allgemeine Ermattung einstimmen? Dann sehen wir nicht mehr auf Jesus. Dann hören wir nicht mehr auf seine Stimme. Stattdessen sehen wir, wie Petrus auf den Sturm und die Wellen um uns her, auf unsere Schwachheit, auf unser Unvermögen, auf unsere Sorgen. Aber hilft uns das weiter? Nein. Natürlich gibt es Zeiten, wo wir müde sind und ausgelaugt, zu Recht, weil wir viel gearbeitet haben. Und natürlich haben wir das Recht und tun gut daran, uns auszuruhen, uns wieder zu regenerieren. Und wer würde uns das nicht mehr gönnen als Jesus? Er gönnt uns das doch. Aber er will, dass wir zur Ruhe finden. Und eins sollen wir nicht tun, wir sollen nicht müde und matt werden aufgrund von Hoffnungslosigkeit und Resignation. Das ist eine andere Müdigkeit als körperliche Erschöpfung, eine ganz andere Müdigkeit, die der Teufel auf uns legen will. Das ist die Müdigkeit der Jünger Jesu im Garten Gethsemane. Hast du die vor Augen? Da heißt es, sie waren so müde, aber nicht wegen Müdigkeit, sondern wegen Traurigkeit, weil sie keine Hoffnung mehr hatten. Da schliefen sie vor Traurigkeit und Schwere. Sie wollten einfach die Augen verschließen vor der Realität, den Kopf in den Sand stecken. Verständlich. Verständlich. Wer hat schon Lust, durch eine solche Krise zu gehen, wie die Jünger es mussten? Sie wollten nur noch ihre Ruhe, nur noch schlafen. Aber was sagt Jesus in dieser Situation? Er sagt nicht, ach meine Lieben, ich weiß, was ihr durchgemacht habt. Na gut. Ruht euch schön aus, schlaft euch schön aus. Nein, sagt er nicht, weil er wusste, dass diese Müdigkeit und dieser Schlaf die Hoffnungslosigkeit noch größer macht. Deswegen sagt er, steht auf, steht jetzt auf, ermannt euch, wacht und betet jetzt mit mir. Warum? Damit ihr nicht in die Versuchung geratet und in ihr untergeht, damit der Teufel euch nicht beschwatzt und euch resigniert. Jetzt ist die Zeit zu stehen, sagt er zu seinen Jüngern, wacht und betet, gerade ihr, denn die anderen, die mich nicht kennen, sie haben längst keine Kraft mehr. Sie werden alle schlafen, wenn ich wiederkomme. Aber wohl dem, sagt Jesus, der dann nicht schläft. Die Liebe wird am Ende in vielen erkalten, heißt es. Auch in vielen Christen. Warum? Haben die einfach keine Lust mehr? Nein. Das wird alles ganz verständlich sein. Die Zeiten werden hart sein, schwer und dunkel. Und wir werden geneigt sein zu sagen, ach, es macht doch keinen Sinn mehr. Ich höre auf. Und dann sollen wir nicht aufhören, sondern aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sollen auch nicht sagen, ich muss jetzt stark sein, ich muss es jetzt irgendwie selber schaffen. Dann sollen wir zu ihm gehen. Es wird schwer sein, wach zu bleiben. Aber Jesus sagt zu seiner Gemeinde, wacht und betet. Hört auf mit eurem Aktionismus. Das müsst ihr nicht tun. Aber hört niemals auf, zu mir zu kommen und mich zu suchen im Gebet, alle Tage. Denn nur so kannst du bestehen. So wirst du immer wieder neue Hoffnung haben, weil ich sie in dir erneuere. Im Hebräer 12 heißt das so wunderbar, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und da hören wir wieder, Jesus ist alles, Anfänger und Vollender. Aber wir müssen hingehen. Dann fängt er an und vollendet. Das müssen wir nicht tun. Aber wir müssen uns daran erinnern, wo unsere Hoffnung ist. Die Hoffnung liegt nicht in uns selbst, aber es liegt an uns, ob wir zu Jesus gehen oder nicht. Jesus muss alles tun. Bei Jesaja heißt es entsprechend, begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht mehr erschöpft. Ihr Lieben, die auf den Herrn harren, heißt es hier. Und was heißt das? Das heißt, warten auf Jesus sehen, vertrauen, ihn suchen, uns ganz an ihn hängen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Hast du das nötig oder hast du das nicht nötig? Ich auch. Und was passiert dann, wenn wir das tun? Und das möchte ich uns jetzt nochmal so vor Augen führen. Wenn wir das tun, dann ist wahrscheinlich nicht plötzlich alles auf einmal gut und leicht. Deine Probleme sind immer noch da, aber dann stehst du ihnen nicht mehr hilflos und schutzlos gegenüber, sondern dann gehst du mit Hoffnung wieder los. Mit Jesus an seiner Seite, mit seinem Geist in dir, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und dann tust du einfach nur das Naheliegendste. Das ist das Geheimnis. Wenn die Dunkelheit um uns herum groß ist, uns erdrückt, was können wir dann tun? Das Naheliegendste. Dann müssen wir, das ist ja manchmal so, wenn wir den ganzen Berg betrachten, dann denken wir, ach, das schaffe ich ja sowieso nicht. Aber wenn wir nur an den nächsten Schritt denken, dann gehst du los und fängst es an. Jesus benutzt oft das Bild vom Licht. Er sagt, lasst eure Lichter brennen. Mein Licht, das ich in dich hineingegeben habe. Jesus vergleicht die Gemeinde einmal mit 7 Jungfrauen, die bei Nacht auf den Bräutigam warten, bis er erscheint. Und so lange haben sie ihre kleinen Laternen bei sich. Und dadurch behalten sie ihre Hoffnung in der Dunkelheit. Ich habe euch mal hier so ein kleines Ding mitgebracht. Und darüber wollen wir noch mal kurz nachdenken. Es gibt dieses wunderbare Lied, This little light of mine, I'm gonna let it shine. Kennt ihr das? This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Ja? Soll heißen, dieses kleine Licht, das in mir ist, das soll ich leuchten lassen. Mehr brauche ich nicht tun. Und wie kann das aussehen, dieses kleine Licht? Das heißt erstmal für dich ganz persönlich, dass du sagst, und die Freude an Jesus, die lasse ich mir nicht rauben. Die lasse ich mir nicht rauben. Die Zeit mit ihm lasse ich mir nicht nehmen. Er hat gesagt, die Freude am Herrn ist deine Stärke, die will ich mir abholen. Und ich will dankbar sein und bleiben. Und mit dieser Einstellung gehe ich los in den Tag. Was kann ich noch tun, ohne dass es mich erdrückt? Ich kann beten. Ich kann beten für meine Lieben. Und das macht mich nicht platt. Das ist keine Last. Ich kann meinen Nachbarn, wenn ich sie auf dem Weg treffe, ein Lächeln schenken und ein gutes Wort, einen guten Wunsch. Und es erdrückt mich nicht. Ich bin am Limit. Ich kann einen Kranken besuchen oder zum Telefonhörer greifen, um einen Menschen heute zu ermutigen. Und ich sage nicht, ich bin so müde. Ich hebe nicht die Welt aus den Angeln, mache vermeintlich nichts Großes, Weltbewegendes, aber etwas Kleines in Liebe. Und das zählt. Und Jesus wird nicht sagen am Ende, was hast du Großes geleistet, sondern er wird sagen, hast du geliebt? Hast du meine Liebe weitergegeben? Ihr Lieben, und das ist befreiend. This little light of mine. Lassen wir uns das nicht nehmen. Das zählt und das verändert. Es ist nicht wichtig, dass das, was wir tun, immer groß ist. Es ist wichtig, dass wir es in seiner Liebe tun. Und im Übrigen, ihr Lieben, das gilt auch für Gemeinde. Sind große Gemeinden immer automatisch besser als kleine? Hängt es an der Größe? Nein. wenn du als Gemeinde, genau wie als Einzelperson, an dem Ort bist, an den Gott dich stellt und dein Licht leuchten lässt, und wenn wir in Liebe miteinander verbunden sind, in seiner Liebe, dann ist das genau richtig, da wo wir sind. Und dann haben wir nichts falsch gemacht, wenn wir klein sind. Gerade war ich auf dem Willow Creek Kongress in der Matthäusgemeinde, da wurde das so wunderbar gesagt. Da sagte ein Pastor, ich war immer Pastor in kleinen Gemeinden und ich dachte immer, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Und Gott würde mich dafür bestrafen und mich jetzt in eine kleine Gemeinde setzen. Das ist nicht der Fall. Und er hat gesagt, wisst ihr was? Über 90% auf der Welt sind kleine Gemeinden. Von zwei Personen bis unter 200 Personen. Über 90% der Gemeinden. Und sie sind treu. Und das zählt. Deshalb fragen wir uns, frag dich einfach, welchen Menschen kann ich heute mit einfachen Mitteln, mit ein wenig Zeit eine Freude machen? Es ist gar nicht so schwer. Es ist schon gar keine Last. Und wir können weitergehen, ohne zu resignieren. Wenn wir uns frei machen von Erwartungen, die uns erdrücken, die wir nicht erfüllen können. Mein kleines Licht, ich lasse es leuchten. Dietrich Bonhoeffer, der im Gefängnis saß, der nicht wusste, was einmal wird aus ihm und aus dem, was er hinterlassen hat, der hat das schöne Wort gesagt, nicht die Welt aus den Angeln zu heben, sondern am gegebenen Ort das Notwendige tun. Und dieses wirklich tun, das kann die Aufgabe sein. Das ist genug. Mitten im turbulenten Alltag ist das möglich, immer. Eine kleine Geste der Liebe, die dem anderen sagt, du, ich habe an dich gedacht. Du bist nicht allein, ich sehe dich. Ich stehe dir zur Seite und Gott tut das auch. Er ist für dich, deshalb gib nicht auf. Du hast Grund zur Hoffnung, denn er ist treu. Er bringt dich durch. Jesus ist das Brot des Lebens, von dem wir jeden Tag leben. Und wir sind kleine Körner, die er in diese Welt einpflanzen will, damit sie Frucht bringen. Und wenn wir dazu bereit sind und uns pflanzen lassen, dann werden wir bleiben in seiner Liebe. Und dann werden wir hoffnungsvoll leben. Amen.